Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Ich grüße Sie. Heute geht es um den Katastrophenschutz in Deutschland. Der könnte besser aufgestellt sein, meint Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Gleich hören Sie ein Interview mit ihm. Außerdem geht es bei uns um Maskendeals in Bayern, um die Thüringer CDU und ihr Enfant terrible Hans-Georg Maaßen. Es geht um Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern und den Heizkostenzuschuss für Bedürftige. Herzlich willkommen. Es ist ein halbes Jahr her. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ereignet sich in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Jahrhunderthochwasser. 180 Menschen sterben, ganze Dörfer werden vernichtet, Milliardenschäden bleiben zurück. Im Nachhinein wird klar, Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn Hochwasserwarnungen früher weitergeleitet worden wären. Gegen einzelne Verantwortliche laufen Ermittlungen deshalb. Doch immer wieder heißt es auch, dass es nicht nur mögliche Fehler Einzelner sind, an denen der Katastrophenschutz in Deutschland krankt. Dass es zu viel Kompetenzmischmasch gibt zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Einer, der den Katastrophenschutz in Deutschland schlagkräftiger machen will, ist der Innenminister von Niedersachsen, Boris Pistorius von der SPD. Mit ihm habe ich vor der Sendung sprechen können. Guten Tag, Herr Pistorius.
Hallo, Frau Reckers.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Sie zu der Entscheidung gebracht hat, der Katastrophenschutz in Deutschland reicht so nicht aus?
Nein, das kann ich gar nicht sagen. Das Jahrhunderthochwasser hat mich in meinen Annahmen, die ich vorher schon hatte, nochmal bestärkt. Wir hatten bereits ein knappes Jahr vor diesem katastrophalen Ereignis auf der Innenministerkonferenz auf meine Anregung hin darüber gesprochen, wie wir den Katastrophenschutz modernisieren, besser aufstellen, besser koordinieren können. Weil ich zu der Auffassung gekommen bin, auch in der Folge des Warntages, der schiefgegangen war, aber auch einige anderer Dinge, dass wir vor allen Dingen zwei Dinge, glaube ich, im Kopf behalten müssen, wenn es darum geht, nach vorne zu gucken. Das erste ist, wir haben vor über 30 Jahren nach dem Fall der Mauer, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, alle Warnrichtungen, Systeme und so weiter runtergefahren. Angefangen bei den jedermann noch bekannten Sirenen auf den Schul- und Dächern der Rathäusern und so weiter.
Die es jetzt kaum noch gibt.
Die es jetzt kaum noch gibt, genau. Und wir haben seitdem im Grunde genommen, der eine mehr, der andere weniger, verlernt, mit Gefahren zu leben. Es gibt kein Gefahrenbewusstsein, kein ausgeprägtes mehr, wie es das in anderen Regionen der Welt gibt, gerade im Hinblick auf Naturkatastrophen. Und mit Blick auf den Verteidigungsfall ist es eben mit dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs auch mehr oder weniger abhanden gekommen. Das ist die eine Feststellung. Und die andere Feststellung ist die, dass wir aus der Zeit von vor dem Fall des Eisernen Vorhangs eine althergebrachte Trennung haben zwischen dem Zivilschutz im Verteidigungsfall, die Zuständigkeit des Bundes ist, und dem Katastrophenschutz, der Sache der Länder und der Kommunen ist. Diese Trennung hat sich nach meiner Auffassung überholt, die ist hinfällig. Den Verteidigungsfall im klassischen Sinne wird es nicht wieder geben, weil wenn es einen geben sollte, dann ist es im Zweifel einer, der digital beginnt und analog endet oder was auch immer. Oder aber wir werden es verstärkt zu tun haben, das wissen wir durch den Klimawandel, mit Naturkatastrophen, welcher Art auch immer. Und das heißt, wir müssen das zusammenführen, im Grunde genommen zu einer Art Bevölkerungsschutz, um mal den Begriff zu nehmen, den es ja auch schon gibt.
Dann würde ich gerne ein Ereignis ansprechen, das jetzt schon 2 Jahre andauert, die Corona-Pandemie. Ist das vielleicht auch so ein Stückchen Selbstkritik? Das Regelungswirrwarr unter den Bundesländern ist ja vielfach kritisiert worden.
Also das Regelungswirrwarr ist ja, wenn Sie so wollen, eine Folge der gesetzlichen Zuständigkeiten und eine Frage, wann man welche Lage feststellt, um dann daraus die richtigen Strukturen abzuleiten für Entscheidungen. Deswegen ja meine Forderung nach einem nationalen Krisenkommando. Also was wir brauchen, ist nicht für jede örtliche Lage, also eine rein örtliche Lage wie ein kleines Elbe-Hochwasser, muss jetzt nicht einen Bundeskrisenstab beschäftigen. Aber ein Elbe-Hochwasser 2017, wo 4 Bundesländer betroffen sind und wo es um die Frage geht, flute ich an dieser oder jener Stelle in diesem Bundesland einen Polder, damit im dahinterliegenden Bundesland die Schäden geringer werden. Das sind ja keine Entscheidungen, die ich den beiden Ländern am Ende überlassen kann, zum Beispiel. Da muss dann ein nationales Krisenkommando auch Entscheidungen treffen. Und dafür ist erforderlich, dass man, übrigens nicht erforderlich, dass man das Grundgesetz ändert, wie manche immer glauben, sondern dass man Strukturen schafft, die das ermöglichen, schlicht und ergreifend dadurch, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle gemeinsam an meinen Tisch sitzen. Und genau das muss der Weg sein, das BBK zum Beispiel, ist wie geschaffen dafür.
Das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Richtig, genau.
Das ist ein Amt, das vor allem für militärische Spannung zuständig ist oder wenn man sie im Katastrophenfall um Hilfe bittet und wird oft als zahnloser Tiger verspottet.
Ja, das ist jetzt eine Beschreibung, die ich mir nicht zu eigen mache, weil dafür kann das...
Das war meine Interpretation.
Ja, dafür kann das BBK ja auch gar nicht. Das ist ja mal so angelegt worden, die Stoßrichtung, die Intention, das zu tun, war und bleibt richtig. Nur wir müssen jetzt akzeptieren, dass wir in anderen Zeiten leben. Also braucht das BBK nicht mehr Kompetenzen zulasten der Länder. Das ist falsch, weil jede Lage ja eine ist, die teilregional, teilnational oder auch nur örtlich bedingt ist. Und dann brauche ich das BBK nicht. Was wir aber brauchen in Deutschland, ist ein Krisenkommando für die großen Lagen. Und wir brauchen vor allen Dingen Strukturen und Standards, die überall gelten, bis runter zu den Krisenkommandos und Katastrophenschutzeinsatzzentren vor Ort. Darauf kommt es an, dass das kompatibel gemacht wird und Entscheidungen schneller und flüssiger getroffen werden.
Wäre das nach dem Modell des aktuellen Corona-Krisenstabs, der jetzt im Bundeskanzleramt ins Leben gerufen worden ist?
Also dieser Corona-Krisenstab im Kanzleramt ist genau der richtige Schritt und deswegen ja meine Forderung, auch ihn zu verstetigen.
Das heißt, der Corona-Krisenstab könnte so ein nationaler Krisenstab werden?
Ja, das könnte er, das ist damit gemeint, da muss er ein paar Änderungen dran vornehmen. Aber ich glaube, was wir uns wieder vor Augen führen müssen, was wir vor 1990 wie selbstverständlich gemacht haben, nämlich Übungen in bestimmten Zusammenhängen, Warnübungen, aber auch Lageübungen und anderes, das muss es auch für andere Dinge geben. Man kann in einer Krise nur so gut funktionieren, dass dann ein Zahnrad in das andere greift, wenn man das in Friedenszeiten übt, wie man so schön sagt, also in Friedenszeiten, in Nicht-Krisenzeiten übt.
Ich wundere mich so ein bisschen, Herr Pistorius, dass ich diese Dinge von einem Landesminister höre. Katastrophenschutz ist Sache von Ländern und Kommunen. Und die Länder sind in der Vergangenheit nicht so dafür bekannt, dass sie sich gern Kompetenzen wegnehmen lassen.
Also ich habe zu diesem Minister nie gehört, weil ich glaube, unsere Aufgabe als verantwortliche Minister, egal wo, ist es nicht eifersüchtig, auf unseren Vorgarten zu achten und keine Kompetenzen abzugeben, sondern im Interesse der Bevölkerung die größtmögliche Sicherheit zu erreichen.
Das Argument des bisher ja föderalistisch und regional organisierten Katastrophenschutzes ist ja der, dass Länder und noch mehr die Kommunen viel besser und schneller vor Ort reagieren können. Und das ist ja, so wie ich das verstehe, auch ein Argument Ihres Kollegen aus Bayern, der Ihre Forderung schon kritisiert, der eben sagt, naja, Katastrophenschutz, der wird nicht unbedingt besser, wenn man ihn auf höhere Ebenen verlagert oder noch ein Gremium dazu erfindet oder noch eins. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, Herr Herrmann hat noch nicht den richtigen Blick darauf gefunden, was ich wirklich meine. Ich will keine Zuständigkeiten verlagern, ich will sie bündeln. Nehmen wir das Beispiel des Jahrhunderthochwassers. Hier hat sich ja nach wenigen Stunden herausgestellt, dass es eine Lage ist, die die örtlichen Katastrophenbehörden, nämlich die Landkreise, natürlich überfordert. Das ist doch völlig klar. Und man hätte dann an der Stelle, wenn man so ein nationales Krisenkommando schon gehabt hätte, was dann beispielgebend ist für Strukturen unterhalb dieser Bundesebene, Strukturen schaffen können, die zum Beispiel den Ressourceneinsatz anders hätten koordinieren können, aus den Ländern, aus dem Bund, den Einsatz der Hilfsmittel und des Personals und anderer Dinge. So, das heißt, es geht nicht darum, Zuständigkeiten wegzunehmen und irgendwo nach Berlin oder Bonn zu geben. Davon redet niemand und deswegen ist auch keine Kompetenzänderung im Grundgesetz notwendig. Aber niemand kann doch bestreiten, dass die Lagen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen werden, deutlich anspruchsvoller und häufiger sein werden, als das bisher der Fall war. Also können wir doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, alles ist prima und wir machen so weiter.
Im Juni will der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius seine Forderung nach einem nationalen Krisenstab bei der Innenministerkonferenz vorlegen. Herr Pistorius, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Reckers.
Apropos Katastrophenschutz. Erinnern Sie sich noch an den Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020, als wir alle mit selbstgenähten Stoffmasken durch die Gegend gelaufen sind? Hört sich in der Erinnerung fast ein bisschen lustig an. Weniger lustig war aber, dass wir deshalb selber genäht haben, weil es in Deutschland viel zu wenig medizinische Masken gab. Es war die Zeit, als die Gesundheitsministerien von Bund und Ländern wie verrückt versucht haben, Masken zu beschaffen. Zum Teil für komplett überteuerte Preise. Viele Firmen haben daran fürstlich verdient, aber auch Abgeordnete von CDU und CSU, die Geschäfte vermittelt und dafür hohe Provisionen erhalten haben. Als das rauskam, war die Empörung groß. Geschäfte machen mit einer Notlage, das geht nun gar nicht. Morgen nimmt im Bayerischen Landtag der Untersuchungsausschuss Maske seine Ermittlungsarbeit auf. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke erzählt uns, was das bedeutet.
Winfried Bausback trägt eine schwarze FFP2-Maske. Irgendwie passend für den CSU-Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Maske. Dabei geht es ab Freitag im Bayerischen Landtag unter Corona-Bedingungen nicht nur um dubiose Maskendeals, sondern um alle Beschaffungsvorhaben bayerischer Ministerien und Beteiligungsunternehmen seit 2016.
Was ich überblicken kann, ist, dass der komplexeste, umfangreichste Untersuchungsauftrag und damit auch sicherlich von der Zeit, die wir zur Verfügung haben, der anspruchsvollste Ausschuss, den es bislang gegeben hat.
Die Mutter aller Untersuchungsausschüsse sozusagen und der Bayerische Landtag hat, weiß Gott, schon viele UAs gesehen. Die Ausschussmitglieder werden nicht 100 oder 1000, sondern zehntausende Akten erhalten, gespeichert auf USB-Sticks. Der Fall Alfred Sauter und seiner 1,2 Millionen Euro Provision für die Maskendeal-Vermittlung ist nur einer von vielen. Es geht auch um den E-Mix-Skandal, um möglicherweise überteuerte und minderwertige FFP2-Schutzausrüstung. Fast 50 Millionen Euro Provision kassierte dafür Angelika Tandler, Tochter des früheren CSU-Ministers und Generalsekretärs unter Strauß, Gerold Tandler. Ebenfalls als Vermittlerin dabei die Strauß-Tochter Monika Hohlmeier, unentgeltlich, sagt sie. Bayerns SPD-Fraktionschef und stellvertretendes Ausschussmitglied Florian von Brunnen hat Zweifel. Er findet,
dass es zumindest merkwürdig klingt, wenn da fast 50 Millionen Euro Provision fließen. Und dann hat Frau Hohlmeier angeblich nur für einen warmen Händedruck und ein freundliches Dankeschön gehandelt. Es klingt merkwürdig und deswegen muss es wirklich schonungslos aufgeklärt werden.
Schonungslose Aufklärung verspricht auch der Ausschussvorsitzende Bausback. Der frühere bayerische Justizminister unter Horst Seehofer will aber vor allem die staatlichen Abläufe in Krisenlagen verbessern.
Pandemiesituation ist etwas, was Deutschland vorher nicht erlebt hat. Und es ist eine Aufgabe des Ausschusses zu schauen, wo, an welcher Stelle sind hier Optimierungsmöglichkeiten.
An der Bürotür von Winfried Bausback hängt ein Poster mit Fotos der Fraktionsmitglieder der CSU. Auch das Konterfei von Alfred Sauter lächelt dort noch im Kreise seiner Ex-Kolleginnen, aus deren Fraktion er längst ausgetreten ist. CSU-Mitglied ist der frühere Strippenzieher aus Schwaben immer noch, betont Katharina Schulze, Fraktionschefin der Bayerischen Grünen.
Wenn Markus Söder es also ernst meint mit dem roten Tuch zerschneiden, dann müsste er eigentlich auch darauf drängen, dass Alfred Sauter nicht mehr Mitglied seiner Partei ist. Im politischen Alltag ist er weiterhin Parteimitglied und das ist sehr bezeichnend, wie die CSU mit diesem Fall umgeht.
Ministerpräsident Söder wird im Untersuchungsausschuss Maske voraussichtlich als Zeuge geladen, wahrscheinlich am Schluss der Beweisaufnahme, also gegen Ende des Jahres. SPD-Fraktionschef Florian von Brunnen versucht schon jetzt, den CSU-Chef mit den Maskendeals in Verbindung zu bringen.
Eine ganz spannende Frage ist natürlich, inwieweit Ministerpräsident Markus Söder involviert war, ob er tatsächlich regelmäßig auch informiert worden ist über das, was da abgelaufen ist und ob man das dann tatsächlich auch in den Akten feststellen kann. Das wird man sehen.
Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Söder persönlich involviert war. Aber allein die schiere Zahl der Beschaffungsvorgänge aller staatlichen Stellen innerhalb der letzten 6 Jahre birgt ein hohes Risiko für die Staatsregierung unter CSU-Führung. 2023 ist Landtagswahl in Bayern. Für Söder und die CSU ist der Untersuchungsausschuss Maske ein Klotz am Bein. Zumal der stellvertretende Ausschussvorsitzende, der junge Florian Siegmann von den Grünen, ein gewiefter und fleißiger Parlamentarier ist, der jeden Stein zweimal umzudrehen gedenkt. Siegmann plant sogar, ein Instrument aus dem Werkzeugkasten der bayerischen Verfassung zu holen, das bisher noch niemand ausgepackt hat, die sogenannte Abgeordnetenklage. Nach Artikel 61 Absatz 3 der bayerischen Verfassung darf ein Abgeordneter angeklagt werden, der, Zitat, in gewinnsüchtiger Absicht seinen Einfluss oder sein Wissen gröblich missbraucht hat.
Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Alfred Sauter in gewinnsüchtiger Art gehandelt hat, werden wir eine Anklage vor dem Verfassungsgerichtshof gegen ihn auf den Weg bringen. Und das mit dem klaren Ziel, dass er sein Mandat verliert. Niemand, der sich an der Not der Menschen bereichert, gehört in ein Parlament.
Für eine Anklage Sauters bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bayerischen Landtag. Ohne die CSU geht es also nicht. Winfried Bausback, der Ausschussvorsitzende von den Christsozialen, will aber erst einmal ermitteln, was genau passiert ist. Auch mit Hilfe der Justiz. Die hat sich bisher an Alfred Sauter die Zähne ausgebissen. Der frühere Justizminister unter Edmund Stoiber gilt juristisch weiterhin als unschuldig. Nicht zuletzt deshalb, weil der Schmiergeldparagraf im Strafgesetzbuch des Bundes nach Ansicht vieler Experten so windelweich formuliert ist, dass man bestechlichen Abgeordneten nur schwer das Handwerk legen kann. Mitverantwortlich für dieses Gummigesetz ist die CSU, die es als Partner in der Großen Koalition mitformuliert hat. Der CSUler Winfried Bausback kritisiert also seine eigene Partei, wenn er sagt:
Aus meiner Sicht ist klar, dass die Vorschrift der Abgeordnetenbestechung überarbeitet gehört. Die Struktur ist nicht hinreichend. Es ist allerdings eine juristisch nicht ganz einfache Aufgabe, weil verfassungsrechtlich eine Nebentätigkeit Abgeordneten nicht gänzlich untersagt werden darf, was auch richtig ist.
Denn vor allem selbstständige Landtagsabgeordnete, so Bausback, sollten nicht gezwungen werden, für ihr parlamentarisches Mandat eine Rechtsanwaltskanzlei, Arztpraxis oder Lehrtätigkeit aufzugeben. Nur, wo verläuft die Grenze zwischen Parlamentarierinnen, die mitten im Leben stehen, und denen, die sich die Taschen vollstopfen? Eine Frage, auf die der Untersuchungsausschuss Maske vielleicht ganz nebenbei eine Antwort findet. In den kommenden Wochen und Monaten wälzen die Ausschussteilnehmer die Akten. Und nicht nur Alfred Sauter dürfte zittern, welche dubiosen Deals sie dabei noch ans Tageslicht befördern.
Der Untersuchungsausschuss zu den Maskendeals nimmt im Bayerischen Landtag seine Arbeit auf. Michael Watzke berichtete. Die Maskendeals, über die wir gerade berichtet haben, die gab es nicht nur in Bayern. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Hauptmann aus Thüringen musste deshalb im März sein Mandat niederlegen und ist mittlerweile aus der CDU ausgetreten. Sein Nachfolger im Wahlkreis war dann bei der Bundestagswahl kein geringerer als Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist CDU-Mitglied, wird innerhalb der Partei ziemlich weit rechts außen verortet. Maaßen sorgt mit seinen Äußerungen immer mal wieder für Ärger. Der letzte Aufreger, den er produziert hat, war zu Beginn des Jahres die Verbreitung eines Videos des umstrittenen Mediziners Sucharit Bhakdi, in dem dieser einen Stopp der Corona-Impfungen fordert. Maaßen bezeichnete dieses Video in sozialen Netzwerken als bewegenden Appell. Der Rest der CDU zeigte sich weniger begeistert von diesem Video und selbst sein Thüringer Landesverband rückt jetzt von Maaßen ab. Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard hat sich umgehört.
Gibt es noch weitere Fragen zum Haushalt?
Nein, nach einer guten halben Stunde Pressekonferenz der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag sind alle Fragen zum Haushalt geklärt. Ein Kollege vom MDR fragt, der CDU-Landeschef habe sich von Hans-Georg Maaßen wegen dessen irrlichternder Aussagen zum Impfen distanziert. Trägt die Fraktion diese Haltung mit? Schnell schiebt der haushaltspolitische Sprecher Mai Kowalek die Mikrofone zum Fraktionschef Mario Vogt und flüstert:
Das machst du dann aber.
Herzlichen Dank, Herr Henschel, für die Frage.
Vogt scheut sich nicht zu antworten, aber dennoch ist klar, kaum ein Christdemokrat bekommt im Moment gern Fragen zu Hans-Georg Maaßen gestellt.
Ich kann nur sagen, dass wir als CDU-Landesverband da ein klares Signal gesendet haben, übrigens auch mit Unterstützung der 4 Südthüringer Kreisverbände. Und das, hoffe ich, wird auch in Berlin bei Herrn Maaßen gehört, dieses Signal.
Das Signal kam in Form einer recht deutlich formulierten Presseerklärung des Landesvorstands der Thüringer CDU.
Wir distanzieren uns scharf von den Inhalten, die Hans-Georg Maaßen in den sozialen Medien geteilt hat. Sie widersprechen vollkommen der Position unseres Landesverbands. Es ist nicht das erste Mal, dass er damit die politische Arbeit der CDU Thüringen überschattet. Wir wollen nicht, dass das so weitergeht.
Der Fraktionschef Mario Vogt nennt das
ein klares Stoppsignal für Leute, die Dummheiten erzählen.
Der Landesvorsitzende Christian Hirte, der ohnehin nicht weiß, wie er die seit Jahren konturlose, zerstrittene Thüringen-CDU aus dem Umfragetief befreien soll, sagt über Maaßen,
dass er regelmäßig einfach auch die Provokation sucht. Ich sehe da irgendwie wenig Konstruktives. Das muss man einfach intern mal diskutieren, was er überhaupt will.
Sind Sie froh, dass Hans-Georg Maaßen in Ihrer Partei ist noch?
Ich glaube, dass er es auf jeden Fall uns als CDU schwer macht. Und ich sehe auch nicht so richtig, dass er einen positiven, konstruktiven Beitrag leistet. Deswegen muss er die Frage eigentlich für sich kritisch stellen und beantworten.
Welche Frage muss er sich kritisch stellen?
Ob er richtig in der CDU ist.
Noch im Januar soll es ein Gespräch zwischen Maaßen und der Thüringer CDU-Spitze geben. Bis dahin möchte sich Maaßen nun nicht weiter öffentlich äußern, um nicht Öl ins Feuer zu gießen, wie er dem Deutschlandfunk mitteilte. Der Gegenwind, der ihm aus dem Bundesvorstand, aber auch aus den Ländern entgegenweht, ist heftig. Aber das ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr, als Maaßen im Südthüringer Wahlkreis für den Bundestag kandidierte, zeigte sich der CDU-Bundesvorstand wenig amüsiert von einem Kandidaten, dem die AfD manchmal näher scheint als seine eigene Partei. Hans-Georg Maaßen schien das damals wenig zu beeindrucken.
Ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin.
Die Wähler in Südthüringen hat das zur Bundestagswahl nicht überzeugt. Der Direktkandidat Maaßen landete abgeschlagen auf dem 2. Platz. Aber er wollte dennoch zumindest mit einem Zweitwohnsitz in Thüringen bleiben und sich in der lokalen CDU engagieren. Die Parteifreunde dort freute es. Nach dem unrühmlichen Abgang seines Vorgängers im Wahlkreis wegen zweifelhafter Geschäfte mit FFP2-Masken war der überregional bekannte Hans-Georg Maaßen zunächst hoch willkommen. Ralf Liebaug, CDU-Chef im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, pries Maaßen mit den Worten:
Ein Mann, der Südthüringen in den letzten Jahren mehrfach besucht hat, er benutzt eine klare, eine deutliche Sprache, die vielen im politischen Geschäft abhanden gekommen ist, die aber die Menschen in diesen nicht einfachen Zeiten von der Politik auch wirklich erwarten.
Nun aber erfreut man sich auch in Südthüringen nicht mehr uneingeschränkt an den klaren Worten Maaßens. Der vehement vor Corona-Impfungen gewarnt und sich mit dem Stichwortgeber der Corona-Leugner Sucharit Bhakdi gemein gemacht hat, der wiederum durch antisemitische Äußerungen aufgefallen war. Christopher Oter, CDU-Kreisvorsitzender in Hildburghausen, bleibt aber freundlich in seiner Kritik.
Ich habe das natürlich auch medial mitverfolgt und es wird auch nicht jede Aussage, die Herr Maaßen von sich gibt, mit uns abgestimmt. Das hat er ja auch als Privatperson geäußert. Deswegen kann ich grundsätzlich auch damit leben, aber es war mit Sicherheit in dem Kontext Corona und in Verbindung mit den Links, die dort gegeben wurden zu Herrn Bhakdi und Co., mit Sicherheit ja nicht klug, sagen wir es mal so.
Nicht klug kann parteiintern schon als scharfe Kritik angesehen werden. Für viele ist klar, dass Maaßen den Bogen überspannt hat. Dani Dobmeier, Kreisvorsitzender in Sonneberg, wo Hans-Georg Maaßen Mitglied ist, käme gern wieder in ruhigeres Fahrwasser.
Ja, es ist schon ein nerviges Thema. Ich meine, der Kollege Maaßen provoziert gerne und man muss, glaube ich, nicht jede Sau, die der Herr Maaßen, der Herr Dr. Maaßen als Provokation durchs Dorf jagt, auf jede draufspringen.
Kann Hans-Georg Maaßen für die Thüringer CDU noch irgendetwas Positives bewirken? Ist es gut, dass er Mitglied ist bei Ihnen?
Gute Frage. Er ist Mitglied bei uns, das ist so. Im Moment ist er nicht sehr hilfreich.
Ein anderer Christdemokrat, André Neumann, Oberbürgermeister von Altenburg, war von Anfang an gegen Maaßens Engagement in Thüringen. Neumann nannte Maaßen einen Brunnenvergifter und wünscht ihn weit weg.
Herr Maaßen kann mit dem Rückzug in seine Heimat oder in andere berufliche Felder oder wie auch immer mit einem Rückzug uns tatsächlich Gutes tun. Also die Frage ist ja auch zu stellen, warum ist er überhaupt noch in einer CDU, die er dermaßen kritisiert, weit unter allen Gürtellinien dieser Welt, dass die Frage schon zu stellen ist, warum er den Schritt nicht lang gegangen ist. Er hat ja keine Heimat, er hat ja keine politische Heimat. Er hat Seebar jetzt zum Glück auch keine Unterstützung. Und deswegen wäre es der größte Gefallen für uns, wenn er geht.
Ein Parteiausschlussverfahren, wie es Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, fordert, halten Maaßens Parteifreunde in Thüringen allerdings nicht für wünschenswert. Zu lange würde es dauern, hört man, zu ungewiss sei der Ausgang, es würde zudem alle beschädigen. Zu unbedeutend sei Maaßen ohne Amt und Mandat. Der Landeschef, Christian Hirte, sieht es so.
Also das Vertreten von inhaltlichen Positionen, die man für Unsinn hält, die rechtfertigen kein Parteiausschlussverfahren.
Sagt Christian Hirte, der Vorsitzende der Thüringer CDU. Der Beitrag war von Henry Bernhard. Landesmutter Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, war heute zu Besuch im Hafen von Wismar und hat den insolventen MV-Werften Unterstützung versprochen. Die Landesregierung steht fest an der Seite der MV-Werften, sagte Schwesig heute vor Schiffbauern. Ob die das getröstet hat, wissen wir nicht, aber vielleicht keimt ja wieder ein bisschen Hoffnung auf. Erst am Montag beantragte der asiatische Eigentümer der MV-Werften, der Konzern Genting Hongkong, Insolvenz. Die Mitarbeiter der MV-Werften warten zurzeit immer noch auf ihre Dezembergehälter. Eine Pleite der Werften in Rostock, Stralsund und Wismar mit ihren 1900 Beschäftigten und vielen Zulieferbetrieben wäre eine wirtschaftliche Katastrophe für das nicht gerade wohlhabende Bundesland im Nordosten. Wie ist es zu der Werftenkrise in Mecklenburg-Vorpommern gekommen und wie soll es weitergehen? Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Spätestens das, was sich vorigen Freitag abspielt, lässt nichts Gutes mehr für die Schiffsbauer und Zulieferer ahnen. Aus Asien kommt nämlich die Meldung, die Genting Group habe der Börse Hongkong gegenüber eine kursbewegende Nachricht angekündigt. Der Handel mit Genting-Aktien ausgesetzt. Zu Hause überbringt der Co-Geschäftsführer der MV-Werften den knapp 2000 festangestellten Beschäftigten in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund die Nachricht, dass ihr Dezemberlohn auch an diesem 8. Januar noch nicht ausgezahlt werde. Im NDR-Regionalfernsehen erklärt Carsten Hake einem breiteren Publikum dazu.
Das Herz hätte zwar gesagt, natürlich, und wir haben also auch 30 Millionen Euro, aber es gibt halt auch Rahmenbedingungen, unter denen man sich dann eben halt teilweise gegen das Herz entscheiden muss und dann diese Zahlung leider heute nicht ausführen konnte.
Will der in Malaysia ansässige Mutterkonzern Genting über diese Karte den Druck auf die deutsche Politik erhöhen? Immerhin sind für das Wochenende Verhandlungen über staatliche Liquiditätshilfen in hoher dreifacher Millionensumme geplant mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die wiederum wollen natürlich wissen, ob das Geld womöglich Richtung Asien in ein Fass ohne Boden fließen würde, ohne den heimischen MV-Werften zu helfen. Geschäftsführer Hake.
Bitte haben Sie Verständnis, dass ich zu solchen Spekulationen mich jetzt nicht äußern werde. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir hier ein wirkliches Schiff im Dock haben. Das größte und smarteste Schiff, was jemals in Deutschland gebaut wurde. Rund 75% der Schiffe sind fertig. Schiff schwimmt, die Außenhaut ist fertig. Wir haben hier über 2000 Kabinen auf dem Schiff drauf. Wir wollen gerne dieses tolle Schiff zu Ende bauen.
Gemeint ist die 342 Meter lange und 55 Meter hohe Global Dream One, bestimmt für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt. Der Megaliner liegt im Dock von Wismar, ist ausgelegt für beispiellose 9.500 Passagiere plus 2.500 Crewmitglieder. 1,1 Milliarden Euro sind bislang verbaut. Für 300 Millionen davon bürgt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Geld würde fällig werden, wenn Genting seinen entsprechenden Kredit nicht bedienen kann. Dieses Risiko hat sich am Dienstag erheblich erhöht. Seitdem stehen auch die bunten futuristischen Motive auf der Schiffsaußenhaut in besonders auffälligem Kontrast zur Gefühlslage der Schiffsbauer. Gesamtbetriebsrätin Ines Scheel beschreibt sie so.
Mir geht's scheiße. Entschuldigung das Wort, aber so sprechen wir hier im Schiffbau, da wird Klartext geredet. Die Geschäftsführung hat heute Morgen vorab alle Mitarbeiter darüber informiert, dass heute ein schwarzer Tag ist und dass ihnen ein schwerer Gang bevorsteht, zum Gericht und Insolvenz anzumelden. Ich hätte mir das niemals im Leben vorstellen können, dass uns das nochmal betrifft und deswegen ist es einfach nur schrecklich.
Tatsächlich haben die Schiffsbauer in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund seit der Privatisierung der einst volkseigenen Werften Anfang der 90er Jahre schon viele Krisen erlebt. Als der malaysische Mischkonzern Genting Hong Kong 2016 den Werftenverbund an der Ostseeküste übernimmt, keimt Hoffnung auf ein längerfristig erfolgreiches Geschäftsmodell, denn Genting will dort Kreuzfahrtschiffe für den Eigenbedarf bauen. Rund 200 Milliarden Euro werden in die MV-Werften investiert. Die wiederum beschäftigen immer mehr Fachkräfte, in der Spitze fast 3.000. Sie bilden Lehrlinge aus, bezahlen nach IG Metall-Tarif, versehen Hunderte von Zulieferern und Dienstleistern mit lukrativen Aufträgen. Dann kommt Corona. Die Mutterkonzern Genting, der bis dahin sein Geld vor allem mit Casinos und Kreuzfahrttourismus in Asien macht, brechen auf einen Schlag wichtige Einnahmequellen weg. Die Finanzierung der deutschen Werftentochter gerät ins Stocken, zumal wer wird künftig noch derart riesige Kreuzfahrtschiffe brauchen? Dass der Bund und das Land Genting letztlich kein Geld bzw. Darlehen mehr geben wollen, hänge damit zusammen, dass der malaysische Eigner keinen genügenden Eigenanteil für die Rettung der MV-Werften leisten wollte, sagt Claudia Müller. Die Stralsunderin von Bündnis 90 Die Grünen ist die neue Bundesbeauftragte für die maritime Wirtschaft. Sie deutet an, dass die in Aussicht gestellten 600 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds grundsätzlich noch bereitstünden, nicht für die Konzernmutter, sondern für die MV-Werften.
Es ist sehr wichtig für uns, dass wir tatsächlich das Know-how, was es dort gibt, an Ort und Stelle halten. Es ist eine wichtige Industrie in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist auch, und daran glaube ich fest, eine Zukunftsindustrie. Wir sehen im Bereich der Offshore-Energie große Potenziale, auch für die Werften. Wir stehen vor der Herausforderung, die Schifffahrt klimaneutral zu gestalten. Hier sprechen wir nicht nur über Neubauten, sondern auch über Modernisierungsmaßnahmen. Es sind gut bezahlte Industriearbeitsplätze, etwas, was wir in Mecklenburg-Vorpommern sehr brauchen. Sie merken, ich komme aus dem Bundesland, ich bin wirklich sehr persönlich auch damit befasst.
Heute nun Belegschaftsversammlung in Wismar mit Regierungschefin, Ministern, Gewerkschaftsführern und mit einem Mann, der ab dem 1. März das offizielle Insolvenzverfahren begleiten wird.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Christoph Morgen, mein Name. Ich bin gestern vom Amtsgericht Schwerin zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden.
Die erste gute Nachricht, die Dezembergehälter werden bis spätestens Montag überwiesen sein. Die zweite betrifft die Global Dream One.
Wir haben auf Werften viele Schiffsbauwerke gesehen. Das hier ist beeindruckend, was hier 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet haben. Es gibt ganz wenig Werften auf der Welt, die so ein Schiff bauen können. Und wir müssen alles daran setzen, dieses Schiff hier zu Ende zu bauen.
Es sei aber noch unklar, ob und wie das gelingen könnte und wer dieses Schiff dann abnehmen würde. In jedem Fall werde eine Lücke bis zur Umnutzung der Werftgelände entstehen, kündigt Christoph Morgen an. Dabei gibt es für die jetzigen Werftstandorte bereits Ideen und interessierte Investoren. Die Hansestadt Stralsund ist am weitesten. Sie bemüht sich schon seit längerem um die Grundstücksflächen ihrer MV-Werft, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow.
Wir wollen erwerben, da hatten wir ja auch begonnen zu verhandeln und sind auch schon ein ganzes Stück weit gewesen. Das hing damit zusammen, dass Genting schon vorzeitig gesagt hat, dass sie in Stralsund keine Schiffbauprogramme mehr auflegen werden.
Die Hansestadt wolle darauf einen maritimen Gewerbepark entwickeln, und zwar unbedingt für unterschiedliche Unternehmen, betont der CDU-Kommunalpolitiker im NDR.
Es ist auch wirklich das Ziel, dass es also nicht wieder einen gibt, der auch groß ist, sondern mehrere Unternehmen gibt, die an diesem Standort angesiedelt werden sollen, sodass das Ausfallrisiko auch minimiert wird.
Ähnlich denkt man in den Rathäusern von Rostock und Wismar. Allerdings sieht es so aus, als würden sich die Grundstücke der MV-Werften nicht in der Insolvenzmasse befinden. Genting Hongkong hatte sie bereits zuvor in Extragesellschaften gepackt, dafür aber keine Zahlungsunfähigkeit angemeldet.
Eine ungewisse Zukunft steht den insolventen MV-Werften bevor. Aus Schwerin berichtete unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Nicht genug, dass die Corona-Pandemie vielen Selbstständigen, Gastronomen oder auch Künstlerinnen und Künstlern zusetzt. Zurzeit haben wir in Deutschland eine rekordverdächtige Inflation. Das heißt, Preise für Lebensmittel und für Strom, Gas, Benzin steigen enorm. Und sie werden wegen der Klimaschutzziele der Bundesregierung und der CO2-Steuer wohl auch noch weiter steigen. Mittlerweile ist die Politik alarmiert. Die neue Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD plant, für Haushalte mit geringerem Einkommen einen Heizkostenzuschlag zu zahlen. Der soll zwischen 135 und 175 Euro hoch sein und für alle, die Wohngeld beziehen. Verbraucherschützer und Sozialverbände sehen da einen Schritt in die richtige Richtung, aber einige sagen, das ist noch viel zu wenig Unterstützung. Manfred Götzke hat sich in Berlin bei bedürftigen Menschen umgehört, was sie von der Sache halten.
Es ist kurz nach 12 vor der Tafel in Berlin-Charlottenburg. Erst in einer knappen halben Stunde können sich die Bedürftigen hier in der Hochmeisterkirche mit kostenlosen Lebensmitteln eindecken. Doch die Schlange reicht schon jetzt bis zur nächsten Kreuzung. Viele ältere Frauen mit schmaler Rente sind gekommen. Einige sind nicht mehr gut zu Fuß, haben sich extra Klappstühle mitgebracht, um die Wartezeit zu überstehen. Gudrun Wilhelmi stützt sich auf Gehstock und ihren Einkaufstrolley.
Das ist sehr schwierig geworden. Ja, man muss sich genau überlegen, was man kauft. Ich stehe ja auch nicht umsonst hier an. Es ist sehr bescheiden.
Die 71-Jährige bekommt 700 Euro Rente. Weil das Geld nicht reicht, um ihren Lebensunterhalt, vor allem die Miete, zu bestreiten, erhält sie Wohngeld. Und gehört damit zum Kreis der Berechtigten, die den neuen Energiezuschlag bekommen.
Würde ich nicht bekommen?
Es ist für alle, die Wohngeld beziehen.
Ja.
Die Rentnerin kann ihr Glück kaum fassen, als ich ihr erzähle, dass sie die 135 Euro hohe Einmalzahlung tatsächlich bekommt.
Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich bin wieder nicht dabei, weil ich eben nicht in der Grundsicherung bin. Das finde ich wirklich, wirklich toll. Ich muss ins Krankenhaus, eine zweite OP. Da möchte man sich da auch mal einen Kaffee leisten in der Reha oder irgendwie sowas.
Ihr monatlicher Abschlag für Strom hat sich Anfang des Jahres um 3 Euro auf 43 Euro erhöht, erzählt sie, während wir in der Schlange vorrücken. Hinzu kommen etwa 40 Euro Heizkosten pro Monat. Noch, denn auch ihr Heizkostenabschlag dürfte im Laufe des Jahres steigen. Ob der Zuschlag der Regierung also wirklich reicht, da ist sie sich unsicher.
Es ist eigentlich zu wenig. Es ist nicht einzusehen, dass ausgerechnet wir einmalig dann so wenig bekommen und haben deutlich mehr Ausgaben. Wenn das noch weiter steigt, also die Heizung stelle ich aus, wenn ich nicht da bin. Einmal in der Woche gönne ich mir eine Badewanne. Das tut auch meinen Knochen gut. Ja, ich könnte sie jeden Tag gebrauchen.
Ein paar Meter hinter der Rentnerin steht ein kräftiger 64-jähriger Mann in der Schlange. Weißer Vollbart, dicke Daunenjacke, zwei leere Reisetaschen um die Schultern. Seit seine Firma vor 2 Jahren pleite gegangen ist, bezieht er Hartz IV. Und seit einigen Wochen kommt er auch zur Tafel. Denn die Inflation ist eben nicht nur wegen der Energiepreise so hoch. Auch Lebensmittel sind teurer geworden.
Wenn ich sehe, dass innerhalb von einem halben Jahr die Lebensmittelpreise gestiegen sind, da erzählen die uns immer was von einer Inflationsrate von 3-5%. Ja, alles, was ich normalerweise kaufe, das ist 20-30-40% mitunter gestiegen innerhalb von einem Jahr.
Während die Inflation um 5,3% gestiegen ist, stieg der Hartz-IV-Satz Anfang des Jahres lediglich um 3 Euro, beziehungsweise um 0,7%. So beschlossen noch von der Vorgängerregierung.
Wahnsinn, die hätten sich auch schenken können, die 3 Euro. Nee, 3 Euro ist ein Witz, absolut.
Der Mann bezieht wie ein Großteil hier in der Schlange Hartz IV. Die Miete und auch die Heizkosten zahlt das Jobcenter. Deshalb gibt es für ihn den Heizkostenzuschlag nicht. Die Stromrechnung muss er jedoch selbst bezahlen. Komplett.
Finden Sie das fair?
Nee.
Naja, wenn Sie das machen, dann sollten Sie es dann für alle machen, die bedürftig sind. Wenn man Hartz IV-Bezieher ist, man ja auch bedürftig. Also von daher finde ich es eigentlich nicht okay.
Der Paritätische Gesamtverband sieht das ähnlich und fordert einen Zuschuss auch für Empfänger von Hartz IV und Altersgrundsicherung. Mit 100 Euro mehr müsse auch denjenigen geholfen werden, die mit Hartz IV ohnehin kaum über den Monat kämen und mit Kaufkraftverlusten zu kämpfen haben, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Auch der Berliner Mieterverein kritisiert, dass viel zu wenige Menschen den Energiekostenzuschlag bekommen.
Die Bundesregierung muss unserer Einschätzung nach nun überlegen, wie sie auch andere Haushalte, die nicht Wohngeldempfänger sind, in den Kreis der Berechtigten reinbekommt,
sagt Rainer Wild, Geschäftsführer des Mietervereins. Ärmere Haushalte sind von den Teuerungen für Energiekosten viel stärker belastet als Besserverdienende. Während bei Haushalten mit 5.000 Euro monatlich knapp 5% der Konsumausgaben für Energie draufgehen, sind es bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen unter 1.300 Euro knapp 10%.
Mehr als jeder fünfte Haushalt in Berlin hat ja weniger als 1.300 Euro Haushaltsnettoeinkommen. Das ist ja eine ganz andere Zahl von Haushalten, die wirtschaftlich in schwierigen Situationen ist.
Wohngeld beziehen in Berlin dagegen nur 25.000 Haushalte, etwas mehr als 1%. Andere Forderungen kommen von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie fordert wegen der hohen Energiepreise einen deutlich höheren Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger. Pro Haushalt mindestens 500 Euro. Es ist inzwischen kurz vor eins. Die Schlange vor der Lebensmittelausgabe ist etwas kürzer geworden. Gleich ist auch die Rentnerin an der Reihe, die wir hier Elfriede nennen.
Also sagen wir mal so, die Energieerhöhung habe ich noch nicht gespürt. Ich zahle noch meinen alten Preis. Und die Lebensmittelpreise, ja, die sind natürlich in die Höhe gegangen. Und da wäre es schön, wenn man etwas dazu bekäme. Gerade die unteren Klassen, sage ich mal. Ne?
Knapp 800 Euro Rente bekommt sie. Die 74-Jährige wäre wohl auch wohngeldberechtigt, erzählt sie mir.
Ich würde es bekommen, aber das ist immer so ein Weg, so ein Gang nach Canossa, wissen Sie?
Rentnerin Gudrun Wilhelmi ist inzwischen durch mit ihrem Tafeleinkauf. Ihr Trolley ist bis oben hin mit Obst, Gemüse und Brot gefüllt. Für die Woche wird es reichen, sagt sie. Auch mit dem Energiekostenzuschuss von 135 Euro wird die Rentnerin wohl hinkommen. Schließlich müsse sie ein paar Wochen lang gar nicht heizen.
Gut, ich habe Glück. Also in dem Fall Glück, weil ich ins Krankenhaus muss, 3 Wochen Reha anschließend. Das heißt, einen Monat bin ich gar nicht zu Hause. Da werden die Heizkosten schon ein bisschen eingespart. Also von daher kann ich da noch mal Glück haben. Ja, man muss gucken, wie es nächstes Jahr dann aussieht.
Das sagt die Berliner Rentnerin Gudrun Wilhelmi. Die Reportage war von Manfred Götzke. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion dieser Sendung hatten Barbara Roth und Ute Reckers. Am Mikrofon verabschiedet sich Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.